ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 16. April und wir zeichnen diese Folge um 13.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Und am vergangenen Wochenende, an dem wir viele schlechte Nachrichten bekommen haben, da gab es auch eine gute Nachricht.
Deutschland will der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das halte das Bundesverteidigungsministerium mit. Grund seien die zunehmenden russischen Luftangriffe. Das Patriot-System komme aus Beständen der Bundeswehr und werde unverzüglich übergeben. Zuletzt hatte Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt und dabei insbesondere die Energieinfrastruktur im Visier.
Wie dringend die Luftverteidigung in der Ukraine gebraucht wird, darüber haben wir an dieser Stelle ja schon zigmal berichtet. Und das beweisen auch die hohen Zahlen von getöteten und verletzten ukrainischen Kindern, Männern und Frauen. Getötet und verletzt eben von russischen Raketen und auch iranischen Drohnen. Es ist das inzwischen dritte Flugabwehrsystem vom Typ Patriot für die Ukraine aus den Beständen der Bundeswehr. Und Verteidigungsminister Pistorius hat sich per Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Und er lässt wissen, wir gehen mit unserer Unterstützung der Ukraine so weit, wie wir es mit Blick auf unsere eigene Einsatzbereitschaft vertreten können. Die Hoffnung der Bundesregierung dahinter, dass sich jetzt auch andere westliche Länder einen Ruck geben und die dringend benötigte Flugabwehr abgeben. Die Ukraine braucht jede Unterstützung. Mehr zu der Lage in dem Land gleich von dir, Carsten. Und wir gucken in der heutigen Folge auch auf den ersten direkten Angriff in der Geschichte des Iran auf Israel. Etwa 170 Drohnen, Shahed-Drohnen, 120 ballistische Raketen und 30 Marschflugkörper. Insgesamt also mehr als 300 Flugkörper hat der Iran in der Nacht zu Sonntag losgeschickt. Mit der Unterstützung auch aus dem Irak, aus Syrien und aus dem Jemen. Und auch wenn die Mullahs im Iran deutlich vor ihrem Angriff gewarnt haben, es ist ein großes Glück, dass niemand getötet wurde. Dieser Angriff war gefährlich, das sagt auch Raphael Loss. Er ist der Sicherheitsexperte des European Council on Foreign Relations und er sagte das hier auf NDR Info.
In der Tat, glaube ich, hatte der Angriff symbolischen Charakter. Ich würde ihn aber nicht darauf reduzieren. Das war ein sehr umfangreicher Angriff mit verschiedenen Flugkörpern, den Iran dort am Samstag durchgeführt hat. Wenn die Luftverteidigung nicht so gut funktioniert hätte, auch mit Israels Verbündeten in der Region und darüber hinaus, dann hätte es da durchaus zu enormen Schäden und Leid kommen können.
Wie geht es nun weiter zwischen Israel und dem Iran? Wir beschäftigen uns in dieser Folge vor allem mit der Frage, welchen Einfluss China auf den Iran nehmen kann, welchen Einfluss China aber auch auf Russland nehmen kann, mit Blick auf die Ukraine. Und der Anlass für unsere intensive Beschäftigung mit China, das ist der Besuch von Kanzler Scholz beim chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Wir sprechen darüber mit der China- und Sicherheitsexpertin Professor Maybrit Stumbaum. Aber jetzt erst einmal das Neueste aus der Ukraine von dir, Carsten.
Und das Neueste klingt so wie das, was wir in den letzten Wochen eigentlich auch immer gehört haben. Es wird entlang der gesamten Front weiter gekämpft. Russland ist dort offenbar in der Offensive und es gibt Schwerpunkte dort, wo unter anderem nach Angaben von ukrainischen Medien, aber auch vom amerikanischen Institute for the Study of War zum Beispiel, die russischen Streitkräfte, wie es heißt, bestätigte Vorstöße machen. Das heißt also regional begrenzte militärische Erfolge erzielen. Die Rede ist von der Gegend nordöstlich von Bachmut, in der Gegend von Avdiivka. Das ist die Stadt, die ja gefallen ist, noch gar nicht so lange her und jetzt offenbar Stützpunkt ist für die Ausweitung, zumindest die begrenzte Ausweitung russischer Angriffe. Auch westlich der Stadt Donetsk machen die Russen Fortschritte. Es gibt keinerlei Angaben im Moment von ukrainischen militärischen Erfolgen. Dafür gibt es weitere Berichte über andere Angriffe, russische Luftangriffe zum Beispiel. Du hast es ja gerade angesprochen, das geht einfach immer weiter. Es werden Drohnen abgeschossen seitens der Ukraine, aber eben nicht alle. Jetzt sind Berichte da, dass es Angriffe auf ein Dorf zum Beispiel in der Nähe von Kharkiv gegeben hat mit mindestens 2 Toten. Weitere 4 Personen sind beim Angriff in der Ostukraine verletzt worden. Das hat die dortige Militärverwaltung mitgeteilt. Da soll eine intelligente Bombe, also eine Bombe, die steuerbar ist, in einer Schule eingeschlagen sein. Also wieder mal ein ganz klar ziviles Ziel. Und weiter südlich haben russische Einheiten in der Stadt Slowjansk Ziele beschossen. Dort ist eine russische Rakete in Wohnblocks eingeschlagen, hat sie getroffen. Mögliche Opferzahlen sind noch nicht bekannt, aber es hat mit Sicherheit Opfer gegeben. Das Ganze ist die düstere Lage, wie wir sie schon kennen. Und sie dürfte eben, wenn jetzt nicht noch irgendwas Wundersames seitens des Westens passiert, wohl erstmal noch düsterer werden. Das meint zumindest Generalleutnant Budanov, das ist der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Der hat gesagt, und das erklärt vielleicht auch im Moment die ausbleibenden ukrainischen Erfolgsmeldungen, dass seine Streitkräfte, also die ukrainischen Soldaten, sich darauf vorbereiten, eine kommende erwartete russische Großoffensive abzuwehren. Man rechnet damit Ende Mai, Anfang Juni etwa. Er sagt aber auch, Budanov, dass es katastrophal schwierig sein werde, sie abzuwehren, wenn es nicht weitere und wesentlich mehr westliche Militärhilfe gäbe, und zwar relativ schnell. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov hat in dieser Woche, gerade jetzt am Anfang dieser Woche, erklärt, dass die aktuelle Lage in der Ostukraine angespannt sei und dass nach seiner Beobachtung die russischen Streitkräfte die Bemühungen westlich von Bachmut weiter konzentrieren. Das kann schon so ein erster Hinweis sein auf die kommende Offensive. Umerov hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte noch in der Lage sind, moderne Technologie erfolgreich, wie es heißt, gegen die stärkeren Truppen Russlands einzusetzen. Aber es bleibt ein Riesenproblem für die Ukraine, dass einfach zu wenig Munition da ist, insbesondere Artilleriemunition. Ein Armeesprecher hat jetzt erklärt, dass die Ukrainer bei Bachmut und Avdiivka im schlimmsten Fall nur noch ein Artilleriegeschoss gegen 10 russische Granaten verschießen können. Das ist wirklich dramatisch. Es gibt allerdings einen kleinen Lichtblick, sagt zumindest die ukrainische Armee, denn sie sagt, unsere Artillerie ist präziser als die russische. Nur bei 1:10 ist das dann irgendwann, glaube ich, auch egal. Die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die jetzt schon intensivierten Offensivoperationen in der Ostukraine abzuwehren, sind weiter schlechter geworden. Das sagt auch das ISW wegen der Materialknappheit. Und alles guckt natürlich jetzt auf die Vereinigten Staaten und auf die dort immer noch blockierte Sicherheitshilfe.
Ja, aber du hattest ja gerade schon mal von dem Lichtblick gesprochen, was die ukrainische Armee angeht. Und es macht den Eindruck, als würde es einen Lichtblick aus dem Westen geben.
Bei aller Vorsicht, ja, zumindest berichten das alle Zeitungen, alle Agenturen gerade. Die Ukraine könnte jetzt nämlich doch mehr finanzielle Hilfe, die lange ausstehende, aus den Vereinigten Staaten bekommen. Jedenfalls hat der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, den haben wir auch schon öfter angesprochen, hier eine entsprechende Abstimmung im Repräsentantenhaus angekündigt. Das ist tatsächlich neu. Bislang blockieren die Republikaner ja schon seit Monaten ein Paket von Präsident Biden, das auch Hilfen übrigens für Israel, aber auch für Taiwan und andere Länder im Indopazifik vorsieht. Der Grund für die Blockade war und ist immer noch die Angst unter Republikanern im Repräsentantenhaus vor diesem beinharten rechten Trump-Flügel, sage ich mal, aus dessen Reihen ja auch gerade mal wieder die Abwahl Johnsons gefordert oder angedroht worden ist für den Fall, dass er diese Abstimmung ansetzt. Allerdings, und das scheint mir wichtig zu sein, Donald Trump hat wohl seinen Kurs geändert. Johnson war gerade bei ihm in Florida. Und nach dem Treffen hat Trump gesagt, in der Frage der Ukraine-Hilfe sei eine gemeinsame Basis denkbar. Johnson hatte ja so ein Darlehensmodell ins Gespräch gebracht. Trump fand das wohl ganz okay und hat gesagt, er stehe nun an der Seite des Speakers. Und das macht es natürlich für die Super-Hardliner im Repräsentantenhaus ein bisschen schwerer, das Ganze weiter zu blockieren. Jetzt hat Johnson offenbar vor, nicht das ganze Paket zur Abstimmung zu stellen en bloc, sondern einzeln die einzelnen Teile zur Abstimmung zu stellen. Da geht es dann um 60 Milliarden US-Dollar, also Hilfe im Wert von für die Ukraine, aber auch 14 Milliarden für Israel, weiteres Geld für den Indopazifik. Dieses Vorhaben würde dann allerdings bedeuten, dass das Ganze wieder in den Senat geht, dort aber vermutlich, denke ich mal, keine großen Probleme haben wird, denn da haben ja Bidens Demokraten die Mehrheit. Nochmal kurz zur Erinnerung, seit Kriegsbeginn im Februar 2022 haben die USA mehr als 44 Milliarden Dollar für Kiew bereitgestellt. Aber das Geld ist eben jetzt ausgegeben.
Ja, gucken wir in jedem Fall weiter genau drauf. Also das ist ja eine Geschichte, die uns schon seit vergangenem Herbst immer wieder beschäftigt, wie es um die Unterstützung aus den USA für die Ukraine aussieht. ein bisschen Licht am Ende des Tunnels für Kiew, das ja diese Hilfe dringend benötigt, aber nicht nur die, wie der iranische Angriff auf Israel zeigt.
Ja, das hast du ja in der Einführung auch schon gesagt, Anna. Das ist ja ganz klar. Wir haben jetzt eine Reaktion auf diesen iranischen Angriff eben auch aus Kiew. Da wurden ja auch Drohnen, Marschflugkörper und Raketen abgefeuert auf Israel, aber eben von der israelischen Luftverteidigung unter Hilfe unter anderem der Amerikaner, aber auch der Jordanier, spektakulär, muss man sagen, und fast vollständig abgewehrt. Das ist eben der große Unterschied. Und dazu hat sich jetzt der ukrainische Präsident Zelensky geäußert und hat die westlichen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine doch bitteschön auf die gleiche Weise zu verteidigen, wie sie Israel vor diesem Angriff beschützt hätten. Zitat, indem sie Israel verteidigt haben, hat die freie Welt gezeigt, dass Einheit unter Verbündeten nicht nur möglich, sondern auch hundertprozentig wirksam ist, hat Zelensky gesagt nach einem Treffen mit Generälen und Sicherheitsbeamten. Das entschlossene Handeln der Verbündeten habe den Erfolg des Terrorismus und den Verlust von Infrastruktur verhindert und den Angreifer gezwungen, ja, kleinere Brötchen zu backen, sage ich mal frei übersetzt. Das zusätzliche Patriot-System, was du angesprochen hast, ist dann bestimmt ein Schritt in die Richtung, die Zelensky möchte. Aber wir wissen alle, das reicht eben nicht. Das sagt er ja auch. Und viele Experten sind da auch völlig einer Meinung, die sagen, es muss mehr Flugabwehr in die Ukraine. Wir wissen jetzt, dass es funktioniert. Wir wissen, dass es geht, auch ohne, dass man in der NATO ist, auch ohne, dass die beteiligten Parteien Kriegsteilnehmer werden. Es geht also, und auch in der Ukraine hofft man, glaube ich, dass eben dieses deutsche Beispiel jetzt Schule macht, vor allem in Europa.
Ja, aber ich glaube vor allen Dingen, und das weiß Zelensky ja auch, was die Waffenunterstützung für sein Land angeht, also dass die NATO-Staaten mithelfen, Drohnen und Raketen über ukrainischem Luftraum abzuschießen. Ich glaube, das ist Zelensky auch klar, dass es so weit nicht gehen wird.
Aber er fordert es natürlich, um Druck zu machen. Das ist halt Politik. Und selbst wenn es denn heißt, dass sozusagen die Hilfe an einer anderen Ecke verstärkt wird, hat er ja was davon. Es ist auf jeden Fall klar, dass man, wenn man sich in die Köpfe der Ukrainer reindenkt und jetzt anguckt, was da am Himmel über Israel passiert ist, dass man da so seine Gedanken hat.
In jedem Fall verständlich. Ja, vielen Dank, Carsten. Über die Rolle Chinas im russischen Krieg gegen die Ukraine, aber auch im Nahen Osten. Darüber kann ich jetzt mit einer ausgewiesenen Expertin sprechen. Sie kennt sich aus mit China und mit Sicherheitspolitik. Es ist Dr. Maybrit Stumbaum. Seit vergangenem Dezember ist sie Professorin für internationale und sicherheitspolitische Studien am George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch und Direktorin des Spear-Instituts. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Maybrit.
Ja, freue mich, da zu sein.
Und noch kurz vorausgeschickt, du sprichst mit uns in deiner Kapazität als Wissenschaftlerin und nicht für deine Organisation. Lass uns erst auf den Nahen Osten gucken, auf den iranischen Angriff gegen Israel. Es war jetzt so, dass US-Außenminister Antony Blinken vor diesem Wochenende wohl noch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi telefoniert hat und diesem Telefonat darum gebeten hat, doch Iran von einem Angriff auf Israel abzuhalten. Wie wir gesehen haben, hat diese Bitte von Washington an Peking offenbar nichts gebracht. Du hast, Maybrit, in unserem Vorgespräch gesagt, natürlich könnte China auf Iran Einfluss nehmen. Aber dazu ist es jetzt ja wohl nicht gekommen. Warum nicht?
China verfolgt eine langfristige Strategie im Nahen Osten, die darum geht, den eigenen Einfluss zu erhöhen und den Einfluss der Amerikaner zu vermindern. Aber auf keinen Fall möchten sie in eine Position kommen, wo sie offenkundig Einfluss nehmen und das dann vielleicht scheitern könnte. Und sie haben eben auch in dem Gespräch, also Wang Yi, der Außenminister Chinas, hat eben in seinem Gespräch mit Secretary Blinken eben darauf hingewiesen, dass einflussreiche Länder doch hier auf die Situation Einfluss nehmen können und sieht da ganz klar die USA in der Verantwortung. Also sie schieben die Rolle des Landes, was hier Einfluss nehmen sollte, eindeutig den USA zu.
Und jetzt, wenn man mal darauf schaut, was wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, dass Israel ja zusammen mit internationalen Partnern, eben auch gerade den USA, Großbritannien und Frankreich und ja auch Jordanien diesen massenhaften Angriff von Raketen und Drohnen aus dem Iran abgewehrt hat, dann kann man ja sehen, dass Israel gar nicht so isoliert isoliert ist, wie viele dachten, dass Israel isoliert sei.
Und das ist eben genau das Interessante. Also man hat das schon gesehen nach dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober letzten Jahres, dass die chinesische Seite sich eben nicht mit Israel dort zusammengetan hat und den Anschlag sozusagen verurteilt hat, sondern sich immer auf die Seite Palästina stellt, wie sie das sagen. Und deswegen auch darstellen möchte, dass Israel sozusagen der Vorbote der Amerikaner in der Region eigentlich alleine da steht, während eben die chinesische Seite sich mit den arabischen Ländern dort enger verbündet darstellen möchte. Also sie haben ganz strategische Interessen, dort in diesen Ländern den Einfluss auszuarbeiten und vor allen Dingen auch den Einfluss der USA zurückzudrängen und damit eben natürlich auch dem engsten Verbündeten der USA Israels. Was interessant ist, weil sie sehr viele Waffen von Israel über die letzten Jahrzehnte bekommen haben, die den Chinesen sehr geholfen haben.
Also du findest es interessant, dass obwohl China jetzt die Waffen aus Israel bekommen hat, sie trotzdem da, ich möchte nicht sagen toter Mann gegenüber Israel gespielt haben, aber auf jeden Fall vergleichsweise inaktiv waren.
Ja, sie waren so typisch diese Pro-Angreiferland-Neutralität, was sie auch im Ukraine-Konflikt gezeigt haben, ihre pro-russische Neutralität. Sie haben also den Angriff Israels oder den vermeintlichen Angriff Israels auf das Konsulat Irans in Syrien stark verurteilt. Aber im Gegenzug haben sie am Samstag nur gesagt, dass beide Seiten also hier Zurückhaltung zeigen sollten. Und die israelische Seite hat dann auch zum Ausdruck gebracht, dass sie doch sehr enttäuscht seien über die Wortwahl Chinas und da doch mehr Unterstützung erwartet hätten.
Du hast ja eine pro-Iran Neutralität, nennst du das ja. Was verspricht sich denn China vom Iran?
Der Iran spielt genauso wie Russland in vielen Seiten eine sehr wichtige Rolle. Es gibt inzwischen eben auch schon Diskussionen, nicht immer über die BRICS-Länder, also diese Gipfelformat mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sondern über die Länder, die BRICS-Länder, also Belarus, Russland, Iran, Nordkorea und China, die eben in vielen Bereichen doch stärker zusammenarbeiten. Und man sieht zum Beispiel zwischen Russland, Iran und China eine starke Zusammenarbeit im Bereich Technologie, im Bereich Drohnen. Man findet also, es gibt Berichte, dass man in der Ukraine Drohnen findet, die eben von Russland gesendet wurden, die dann aber iranische Schriftzeichen tragen und chinesische Technologie dort drinnen haben. Man hat natürlich von Iran auch sehr stark den Energiezufluss, genauso wie eben auch aus Russland. Und man sieht dort eben auch ein Land, das die eigenen Interessen dort mit vorantreibt, also eine Veränderung der Weltordnung zu Ungunsten der USA.
Also so eine neue Achse, wenn man so will?
Man würde eher sagen, ein Bündnis im Geiste in die gleiche Richtung. Also solche Staaten verbinden sich generell nicht in Allianzen, wo sie dann mit dem anderen mitgehangen, mitgefangen sind. Aber sie haben eben die gleiche Richtung. Und die Richtung ist eben, die Weltordnung so zu verändern, dass sie für autoritäre Staaten wesentlich angenehmer sein wird, dass sie das Recht des Stärkeren dort auch besser zur Geltung kommt und dass sie die Rolle der USA schwächen. Und das vereint sehr stark im Geiste.
Also das ist immer so dieses Ziel oben drüber, die Rolle der USA zu schwächen. Und wenn man sich überlegt, dass Israel natürlich der stärkste Partner der USA in der Region sind, dann kommt der Beweggrund daher. Und im vergangenen Jahr, im vergangenen Februar, hatte China ja viele damit überrascht, dass sie eine Annäherung hingebracht haben zwischen Iran einerseits und Saudi-Arabien andererseits. Warst du damals auch überrascht? Und passt das zu dem, was du gesagt hast, dass China da eine etwas größere Rolle in dieser Region möchte?
Genau, es geht einfach in die Richtung, dass China vor einigen Jahren eben noch gar kein großes Engagement im Nahen Osten gezeigt hat und sich das eben stark verändert hat. Zum einen, weil es eben sehr stark auf die Energieflüsse abhängig ist. Genauso wie jetzt bekommen sie zum großen Teil aus Russland. Damals eben sehr stark eben aus dem Nahen Osten. Aber der Nahe Osten spielt noch eine weitere Rolle. China baut dort eben auch subsequent seine digitale Seidenstraße aus. Also arbeitet mit den Regimen zusammen, um seine Digitaltechnologie dort zu verkaufen. Das hat eben einen größeren Hintergrund, weil China damit eben auch ein bestimmtes System des Autoritarismus, also ein autoritäre Staaten nach außen exportiert über diese Technologie. Und diese Staaten sind eben da wesentlich offener. Damit kann China zum einen sein Governance-System weiter promoten, Piloten und in diese Länder tragen und zum anderen auch an sehr große Mengen an Daten kommen und eben an sehr große Möglichkeiten der Einflussnahme. Und im großen Bild, was die Kommunistische Partei vorhat, geht es vor allen Dingen darum, eben Einflussnahme auf der ganzen Welt zu haben. Und deswegen haben sie sich verstärkt engagiert. Der Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien ist, so sagen manche Experten, eben von anderen Ländern, vor allen Dingen Jordanien, zum großen Teil eben auch schon vorbereitet worden. Das war also durchaus nicht jetzt Chinas alleinige Initiative, aber die Chinesen waren eben die, die es dann sozusagen sichtbar zum Abschluss gebracht haben und die auch am besten darin waren, das Ganze zu vermarkten als ihren Erfolg. Sie haben aber nicht vor, jetzt in einen Konflikt einzusteigen, in dem man sich sehr blutige Finger holen würde, sondern sie stehen eher am Rande und nutzen die Gunst der Stunde, wo die Amerikaner stark an der Seite der Israelis stehen, um zu sagen, hier arabische Welt, schaut mal, hier muslimisch geprägte Welt, schaut mal, was ihr von den Amerikanern habt und damit eben auch weltweit es zu schaffen, dass vor allen Dingen muslimisch geprägte Länder sich von den USA zunehmend abwenden und China zuwenden. Und man sieht das zum Beispiel in Südostasien, dass das eben durchaus schon Erfolge zeigt. Die Frage ist, wie lang die anhaltend sind, aber im Moment gewinnt China da durchaus Strecke im Narrativ.
Da ist China in der Ecke der Welt im Nahen Osten aus seiner Sicht einem erfolgreichen Weg. Lass uns auf den Besuch von Bundeskanzler Scholz in China gucken. Da hatten wir, das war ja auch der Grund, warum wir uns verabredet haben. Und dann kamen die iranischen Angriffe auf Israel an diesem Wochenende. Deswegen unser Abstecher in den Nahen Osten. Aber lass uns jetzt auf China gucken und vor allem auf die politischen Gespräche in Peking von Bundeskanzler Scholz und mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und da hat man gesehen, wie jetzt am Dienstag, haben wir die Bilder gesehen, wie sie beide dort an den langen Tischen mit ihrer Delegation zusammensitzen. Und das ist immer der Teil des Gesprächs, wo noch am Anfang einige Journalisten und Kamerateams im Raum sein können. Also was dann da gesagt wird, ist quasi für die Öffentlichkeit bestimmt. Und da hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert oder China gebeten, doch etwas für einen gerechten Frieden in der Ukraine zu tun. Der russische Angriffskrieg, so nannte Scholz das, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Aufrüstung Russlands hätten negative Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa. Und dann hat Xi wissen lassen, sein Land sei nun keine Partei und auch kein Beteiligter im russischen Krieg gegen die Ukraine, beziehungsweise in China wird das ja immer Ukraine-Konflikt genannt. Wie siehst du diese Positionierung?
Die chinesische Seite hat eben ein großes Interesse daran, sich hier als einen neutralen Akteur darzustellen, der eben pro-russisch neutral ist, aber eben keine aktive Kriegspartei, was man so eben nicht aufrechthalten kann. Also letzte Woche gab es zwei hochrangige Diplomaten der US-Regierung, die eben hier wieder neue Erkenntnisse aus dem nachrichtendienstlichen Bereich gezeigt hat, wie stark China eben Russland unterstützt, auch in der Waffenproduktion. Das ist zum großen Teil eben durch Halbleiter. Wir haben uns ja am Anfang lustig darüber gemacht, dass russische Soldaten Waschmaschinen abtransportiert haben aus der Ukraine. Und später hat man gemerkt, dass sie eben sehr wichtige Halbleiter hat, die man eben für die Waffenproduktion braucht. China selber ist inzwischen der größte Lieferant von Elektronik nach Russland, hat das zum Teil verdoppelt in den letzten zwei Kriegsjahren. Sehr viel läuft auch über Kasachstan, also auch Käufe von Elektronik in Europa, die nach Kasachstan gehen, die dann nach Russland weitergehen. Und China unterstützt da wirklich in diesem ganzen Bereich Dual Use sehr stark, aber auch alle anderen Bereiche, die zur Waffenproduktion, Munitionsproduktion, Raketenproduktion nützlich sind. Also so neutral sind sie nicht. Dazu nehmen sie über 50% der russischen Energielieferungen jetzt, also stützen auch die Wirtschaft hier aktiv und eigentlich unterstützen sie damit auch eine russische Waffenproduktion, die letzten Endes auch bis nach Europa reichen würde, sollten die Russen weiterziehen.
Aus Berliner Regierungskreisen heißt es dazu wörtlich, wir sehen mit Sorge, dass von China nach Russland Güter geliefert werden, die es Russland ermöglichen, den Angriffskrieg so zu führen, wie Moskau den Krieg eben führt. Also du hast das ja auch gerade beschrieben. Das sind auch die beiden hochrangigen amerikanischen Diplomatenbeamten, die das in der vergangenen Woche gesagt haben. Also die sogenannten Dual-Use-Güter. Und wenn jetzt aber der chinesische Präsident Xi dahergeht und sagt, wir in China, wir sind kein Beteiligter am russischen Krieg, dann macht er doch einfach an der Stelle der Tür zu und sagt, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ganz genau. Und das ist ja auch das, was dieses Treffen letztendlich prägt, dass auf chinesischer Seite die Interessen sehr klar und eindeutig sind und man dann halt immer in kritischen Momenten sagt, wir möchten hier keine Einmischung in unsere internen Angelegenheiten haben, dass man das aber eben auch ganz anders wahrnimmt als von unserer Seite heraus. Also von chinesischer Seite aus sieht man eben hier, Russland hat seine legitimen Sicherheitsinteressen, die verteidigen sie halt, das ist eine Angelegenheit Russlands und wir sind hier keine offizielle Kriegspartei und deswegen sehen wir hier auch keinen Grund, uns mit den Europäern darüber zu unterhalten. Auf der anderen Seite hat man ein großes Interesse, sich mit den europäischen Partnern wieder in ein besseres Verständnis zu bringen, weil die Wirtschaft in China nach wie vor nicht so ganz aus dem Covid-Tief herauskommt, weil die Amerikaner zunehmend den Zugang zur Hochtechnologie zurückfahren, weil es jetzt eben auch gegenseitige Sanktionen auch in diesem Bereich der Rüstungstechnologie gibt. Also auch die chinesische Seite hat jetzt Sanktionen gegen zwei amerikanische Fabrikanten im Bereich Luft- und Raumfahrt ausgesprochen, die in China produzieren. Und deswegen möchte man halt mit den Europäern zum einen keine zweite Front haben und zum anderen eben auch den Zugang hier zu Technologien und Märkten wieder öffnen und ausweiten. Und das ist sozusagen das Balance-Spiel.
Aber ist das nicht ein guter Hebel für den Bundeskanzler oder zumindest ein gewisser Hebel? China hat die Interessen, die du beschrieben hast, an Deutschland, an Europa als Absatzmarkt. Und dann könnte doch Scholz jetzt einfach zu Xi sagen, hier lieber Staats- und Parteichef, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in unserer Nachbarschaft ist eben dort und betrifft unsere Kerninteressen. Und du, lieber Xi, hast doch die Möglichkeiten, auf Russland einzuwirken. Das ist an sich doch keine schlechte Ausgangslage.
Das stimmt. Braucht man nur zwei Dinge. Das eine ist, Scholz braucht eine ganz klare Aussage, was er möchte von Xi. Also etwas, was Xi direkt auch verstehen kann und was man ihm jetzt nicht irgendwie übersetzen muss. Also so sehr, je mehr es im diplomatischen Gespräch verwässert sein wird, umso schwieriger kommt das dann an. Und auf der anderen Seite muss er sich überlegen, welchen Hebel er denn auch wirklich nutzt und welcher Hebel ihm auch von zu Hause sozusagen gewährt wird. Das Problem im Moment ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die andere Seite ja eigentlich das gleiche Interesse hat wie wir und wenn wir nur genügend darüber sprechen, dann kommen wir auch im gleichen Ziel an. Und hier auf dieser Seite hat Xi Jinping einfach ein ganz anderes Interesse als wir. Also er hat das Interesse, dass der Westen gebunden ist, vor allem die USA. Wenn die USA in Ukraine gebunden sind, im Nahen Osten, in Gaza gebunden sind, dann werden sie immer weniger wahrscheinlich die Kapazitäten haben, im Indopazifik aufzutreten und vor allen Dingen auch bei einer eventuellen Konflikt um Taiwan einzugreifen. Also sie haben einfach ein anderes Interesse und deswegen müssen wir uns auf deutscher Seite bewusst sein, was wollen wir und was sind wir bereit, dafür sozusagen anzudrohen oder nach vorne zu gehen? Weil Marktmacht ist das eine, aber solange wir mit keinerlei Sanktionen drohen, der Markt offen bleibt, dann ist das eben halt auch nur eine Floskel.
Du kennst China gut, du hast auch dort gelebt. Also würdest du mit dem, was du weißt, mit deiner Kenntnis, würdest du dazu raten, Sanktionen Deutschlands gegen China anzudrohen?
Ich würde sie auf jeden Fall besprechen und ich würde es auch der anderen Seite klar machen, dass man darauf durchaus spricht. Das Besondere an der westlichen Reaktion beim russischen Angriff auf die Ukraine war, dass man ja davor darüber gesprochen hatte und dann relativ schnell agieren konnte. Wichtig wäre es bei etwas gegenüber China, dass man so ein Paket davor bespricht und es so eindeutig macht, dass man es eben auch nicht ziehen muss. Die chinesische Seite hat kein Interesse daran, hier in ein wirtschaftliches Verderben zu laufen und gleichzeitig die Weltwirtschaft mit runterzureißen. Es gab jetzt kürzlich wieder einen chinesischen Wissenschaftler, der das auch ganz klar gesagt hat. Der gesagt hat, wenn die chinesische Wirtschaft in die Knie geht, dann geht die Weltwirtschaft auch mit in die Knie. Da haben die Chinesen kein Interesse daran und wir auch nicht. Aber wir müssen natürlich deutlich sein, was passiert, wenn das und das und das auf der anderen Seite nicht eintrifft. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Androhung. Da muss man sich überlegen, wie häufig kann man das ziehen, dass das glaubwürdig ist.
Naja, und das könnte ja Deutschland nicht alleine machen. Das müsste die EU machen.
Absolut.
Und wir wissen ja, welche Schwierigkeiten da sind, eine gemeinsame Linie zu finden, wo es ja auch überhaupt keine Anzeichen aus Berlin dafür gibt, dass sie irgendwie in diese Richtung gehen könnten von Sanktionen.
Absolut. Und vor allen Dingen müsste man das gemeinsam mit den Europäern und den Amerikanern absprechen. und am besten auch noch mit den anderen sogenannten Gleichgesinnten, like-minded States wie Japan und Australien, weil nur dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das wird wirklich wehtun, dann wird das auch funktionieren als Abschreckung. Sonst ist das ja eine reaktive Maßnahme und das wird sehr schwierig sein.
Also das klingt erst einmal nach Zukunftsmusik, aber ich habe den Punkt verstanden, was du meinst, wenn man mit China umgeht, wie man da klar sein muss. Aus diesem Gespräch von Xi und Scholz hieß es jetzt, dass die beiden sich einig gewesen seien, dass Russland die UN-Charta wahren solle und dazu gehöre eben auch die Integrität und Souveränität einzelner Staaten zu respektieren. In unserer deutschen Übersetzung heißt das immer, dass die Botschaft an Russland ist, die territoriale Integrität der Ukraine tatsächlich zu respektieren, was Russland ja gezeigt hat durch die Annexion der Krim vor 10 Jahren und halt dann noch jetzt diesen Großangriff, den Russland vor 2 Jahren begonnen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja diese Wahrung der territorialen Integrität auch schon Bestandteil des Friedensplans, den China vor 1,5 Jahren oder vor einem guten Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt hat. Was ist deiner Ansicht nach jetzt von dieser Art Übereinkunft zwischen Xi und Scholz zu halten?
Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie man solche Texte unterschiedlich lesen kann. Zum einen hat China ja auch einen eigenen Freundschaftsvertrag mit der Ukraine, in der eben auch die Wahrung der territorialen Integrität mit unterstrichen wird. Und man hat jetzt eben in diesem 12-Punkte-Programm letztes Jahr gesehen, dass eben die chinesische Seite letztendlich davon ausgegangen ist, dass die ukrainische Seite akzeptieren soll, die Grenzen, die durch den Krieg jetzt gezogen wären. Und weil sie das eben sagen, das sind die legitimen Sicherheitsansprüche auf der Seite Putins. Und wenn man sich zum Beispiel dieses große Konzept anschaut, was auf chinesischer Seite von Xi Jinping verfolgt wird, was unter dem Namen Tianxia läuft, also alles unter einem Himmel, dann soll man am Schluss eigentlich in dieser Weltgemeinschaft zu einem System kommen, wo China in der Mitte ist und es eigentlich keine Grenzen gibt, wo Grenzen keine Rolle spielt. Und wir haben das auch vor 1,5 Jahren bemerkt, als der chinesische Botschafter in Paris zum Beispiel die baltischen Staaten die Grenzen angezweifelt hat, ob das wirklich ein Staat ist oder nicht. Also wenn man dort sagt, die territoriale Integrität, dann gibt es einfach unterschiedliche Auslegungen, was das bedeutet. Und das ist eben nicht gleich mit dem, was wir uns vorstellen. Und das ist immer das Wichtige im Detail, dass die Lesung dort eine andere ist.
Wenn man das alles jetzt zusammennimmt, Maybrit, siehst du in irgendeiner Art und Weise eine Rolle Chinas in einer, also ich will überhaupt gar nicht Friedensschluss zwischen Ukraine und Russland sagen, aber eine Rolle Chinas, von der ja auch viel immer hier in Deutschland gesprochen wird, dass China da eine besondere Mittlerrolle habe, eben zwischen Russland oder haben könnte zwischen Russland und der Ukraine auf einem wie auch immer gearteten Weg raus aus diesem Krieg.
Derzeit nicht, aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, dass aus chinesischer Sicht so ein Friedensvertrag eben darauf bestehen würde, was Russland bereits an territorialen Gewinnen hat im Moment und das für die ukrainische Seite eben nicht akzeptabel ist. Das aber durchaus auch im chinesischen Interesse wäre, wenn die russische Seite diese Gebiete hat und eben der russische Einfluss dort gestärkt ist, dann ist dort eben ein chinesisches Interesse auch mit befriedigt. Im Gegenzug hat man eben auch kein Interesse daran, dass Russland den Krieg verliert, dass man vielleicht Putin auch als Verbündeten verliert und deswegen wird dieser Krieg eben sehr stark auch unterstützt. Auf der anderen Seite hat China auch in anderen Regionen kein Interesse, öffentlich als Friedensstifter aufzutreten, wenn es die Chance gibt, dass das Ganze schief gehen wird. Also man geht dann sozusagen nach draußen, wenn man merkt, hier, wir haben einen Erfolg jetzt wie bei Iran und Saudi-Arabien, das können wir nach außen tragen. Aber in dem Moment, wo eben dieses Risiko noch sehr groß ist, dass das schief gehen kann, wird es sich dort öffentlich eben auch nicht involvieren lassen. Das heißt, es hat natürlich schon sehr viel Einfluss auf beide Länder. Es hat aber eben eine klare Präferenz für die russischen Interessen dort und das wird es sehr schwierig machen, hier wirklich als Vermittler in der nahen Zukunft aufzutreten.
Maybrit, ganz vielen Dank für diese Erklärung eines Landes, was uns ja schwer erklärlich ist und deswegen ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise und ich hoffe auf eine Fortsetzung unseres Gesprächs in einer der nächsten Folgen, liebe Maybrit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre, auf eure Kritik, auf Anregungen, aber natürlich auch auf Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt haben wir noch eine Empfehlung. Im NDR-Info-Podcast Raus aus der Depression ist Karl Theodor zu Guttenberg zu Gast. Der ehemalige Verteidigungsminister erzählt erstmals ausführlich über die Diagnose, die er nach seinem Rücktritt als Minister bekommen hat, wie er mit der Krankheit umgegangen ist und warum er heute keine Symptome mehr hat.
Das politische Leben ist natürlich auch immer in gewisser Weise ein Großschauspiel, wo man eines unter allen Umständen immer wieder versucht zu überdecken, und das sind Schwächen. Also von daher war das, was manche als Lebensniederlage von außen empfunden haben und was es sicherlich in mancherlei Hinsicht auch war, nämlich mein Rücktritt, der größte Segen, der mir passieren konnte.
Den Podcast Raus aus der Depression mit Karl Theodor zu Guttenberg gibt es unter anderem in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.